Die Presse.
Wie erinnern Sie sich an den 24. Februar 2022? Das war der Tag, an dem Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Und der Begriff Zeitenwende ist wohl für kaum einen anderen Tag in der jüngeren Geschichte Europas passender. Mein Name ist Clemens Patek. Ich begrüße Sie herzlich bei unserem täglichen Nachrichtenpodcast, was wichtig ist. 3 Jahre Krieg also und es gibt viel zu besprechen. Und das mache ich mit meiner Kollegin Jutta Sommerbauer aus dem Außenpolitikressort. Sie war in den vergangenen Jahren viel in der Ukraine unterwegs, vor dem Krieg auch viel in Russland. Sie hilft uns, die äußerst turbulenten Geschehnisse der vergangenen Tage einzuordnen. Wir reden über Trump, mögliche Friedensdeals, die aktuelle Situation auf dem Schlachtfeld und die Stimmung in der Ukraine, politisch sowie menschlich. Jetzt ist 3 Jahre Krieg in der Ukraine und gefühlt hat sich in den letzten 48 Stunden alles gedreht, zumindest diplomatisch. Donald Trump lässt die Ukraine mehr oder weniger fallen, übernimmt russische Propaganda-Argumente. Die Ukraine hat jetzt aus US-Sicht Mitschuld am Krieg. Zelensky ist ein Diktator. Wie hast du die letzten turbulenten Stunden erlebt, Jutta?
Ich habe natürlich die Entwicklungen auch verfolgt, Donald Trumps Äußerungen in den sozialen Medien und Zelenskys Reaktion darauf. Ja, mich beschäftigt das natürlich auch sehr, so wie alle Beobachter und Beobachterinnen, was das jetzt nun wirklich zu bedeuten hat. Tatsächlich ist das schwer zu sagen, glaube ich. Natürlich sehen wir Donald Trumps Rhetorik. Wir sehen eine Kluft, die sich verbreitert zwischen den USA und der Ukraine. Wir sehen eine ziemlich unfreundliche, sogar feindliche Rhetorik von Seiten Trumps. Aber natürlich ist die Frage immer auch, was steht dahinter und ja, welche Taten werden dieser Rhetorik folgen? Also ob jetzt tatsächlich das erste Anzeichen eines Bruchs sind, ob Trump damit eine gewisse Taktik verfolgt, nämlich maximalen Druck auszuüben, auch auf Verbündete, wie er das ja auch schon früher angekündigt hat. Das ist jetzt schlicht sehr schwierig zu beurteilen und ich glaube, wir sollten uns jetzt mal auch ein bisschen beruhigen und sozusagen auch abwarten, was in den nächsten Tagen und Wochen passieren wird.
Also du gehst schon davon aus, dass die Ukraine auch noch Teil von Gesprächen sein wird, zum Beispiel?
Ja, das, was wir in Riad gesehen haben, war jetzt mal der Start von Gesprächen zwischen Russland und den USA. Es sind ja tatsächlich bilaterale Verhandlungen und ich glaube, dass es dabei vorrangig auch wirklich um bilaterale Dinge geht, also um die Wiederaufnahme von vollständigen diplomatischen Beziehungen, um das Ausloten möglicher gemeinsamer Themen, vielleicht auch sicher auch möglicher Deals zwischen Russland und den USA. Aber auch das ist, denke ich mal, der Start eines Prozesses. Natürlich ist die Frage, was die beiden Präsidenten mit einem so baldigen Treffen wirklich bewirken wollen. Also ob da viel mehr als Hände schütteln und sozusagen eine tolle Foto-Op, dass das leisten kann, ist auch eine Frage, die ich mir stelle.
Das ist natürlich ein Foto mit Symbolkraft.
Na, auf jeden Fall.
Putin und Trump.
Auf jeden Fall. Putin sähe sich sozusagen rehabilitiert und es würden dann vielleicht auch in Europa Stimmen losgehen, die sagen, wir müssen so etwas Ähnliches tun. Wenn die USA das jetzt tun, dann sollten wir nicht zu spät dran sein. Es ist aber wie so vieles vielleicht auch bei Trump als eine Symbolpolitik zu sehen. Das heißt, es geht ja nicht nur um die großen Gesten und um die tollen Bilder, sondern es geht ja dann oft auch ums Kleingedruckte. Und da stehen natürlich auch die USA und Russland auf unterschiedlichen Seiten. Mhm. Aber es wird natürlich auch spekuliert, ob es womöglich in wirtschaftlicher Hinsicht da auf beiden Seiten Interessen gibt. Und auf russischer Seite ist das sicher so. Ja. Moskau hält damit ja auch nicht hinterm Berg. Die wollen ja natürlich, dass die Sanktionen zurückgenommen werden oder erleichtert werden. Die hätten gern ihre Aktiva in amerikanischen Banken aufgetaut. Man könnte die USA sozusagen auch mit einem Markteintritt in Russland wieder locken. Also natürlich gibt es hier Dinge, die auch jetzt aus Trumps Sicht attraktiv sind, in seinem Denken sozusagen. Das sind sicher alles Themen, die da auch erörtert werden.
Also ein bisschen noch abwarten und schauen, was passiert in den nächsten Tagen und Wochen.
Ja, würde ich schon sagen. Und was auch eine natürlich ungeklärte Frage ist, und ich denke schon, dass es, also natürlich, das sehen wir jetzt Europa und auch vor allem natürlich die Ukraine umtreibt, ist, wo ist da jetzt der Platz der Ukraine in diesem Prozess? Also sozusagen, wann können da Verhandlungen losgehen? Wer wird mit am Verhandlungstisch sitzen? Da gab es ja, also was die Ukraine betrifft, scheint jetzt schon klar zu sein, dass es keinen Deal über ihren Kopf hinweggeben kann. Aber was die Rolle der Europäer angeht, da gab es widersprüchliche Äußerungen. Mhm. Und ja, also ich glaube, man muss sich auch davon verabschieden zu glauben, dass Trump da einen fertigen Plan hat, sondern ich denke, da wird viel improvisiert, da wird viel versucht, da wird viel ausgetestet. Also es gibt natürlich bestimmte Konturen, es gibt bestimmt Dinge, die er gerne hätte. Das kriegen wir jetzt auch immer mehr mit. Also was die amerikanische militärische Beteiligung zur Sicherung einer Waffenpause oder auch im Gefolge eines kompletten Abkommens betrifft, da kriegen wir negative Signale, da soll Europa einspringen. Es wird die Idee von sehr baldigen Neuwahlen in der Ukraine sozusagen verbreitet. Also das sind so Häppchen, würde ich sagen, aber das ist noch kein fertiger Plan. Und bei all diesen Dingen muss man sich fragen, wie umsetzbar ist das?
Wir wollten ja eigentlich anlässlich des Jahrestags über die Situation in der Ukraine sprechen. Machen wir auch gleich. Einen Punkt möchte ich noch rausgreifen aus den letzten Stunden. Die angebliche Illegitimität von Selenskyj als Präsident, die da jetzt von russischer Seite, das ist russische Propaganda, die da immer wieder gestreut wird. Wie steht denn Selenskyj in der Ukraine da? Kriegsrecht ist, es wird nicht gewählt. Wie steht Selenskyj bei seinen Landsleuten da?
Genau, Kriegsrecht ist, das sind Wahlen ausgesetzt. Also es finden ja nicht nur keine Präsidentenwahlen statt, es finden auch keine Parlamentswahlen oder Lokalwahlen statt. Das ist eine Regelung, die auch so bei anderen Ländern schon in der Geschichte im Kriegszustand gegolten hat. Es wäre eben aus ukrainischer Sicht derzeit auch sehr schwierig, solche Wahlen durchzuführen. Also nur wenn man sozusagen dieses Gedankenexperiment startet, weil die Ukraine nicht die Kontrolle über ihr gesamtes Staatsgebiet hat, weil viele Männer in der Armee dienen und dort unabkömmlich sind, weil Millionen von Menschen also im Land vertrieben sind, aber auch außerhalb des Landes sind, also Wahlregister und so weiter und so fort, die Sicherheit. Also das ist ein eigener riesengroßer Komplex und ich bin eigentlich immer wieder erstaunt zu hören, ja, die Ukraine soll wählen, ja. Die Ukraine muss diese Wahl natürlich auch laut dem Gesetz sozusagen abhalten und das ist etwas, das in dieser Situation nicht möglich oder nicht leicht möglich ist. Wie steht's um den Rückhalt von Selenskyj? Also die von Trump genannten Ziffern wurden bisher noch von keinem Journalisten gefunden.
4% hat er gesagt,
4%
oder?
Approval Rate, 4% Zustimmung. Ja, 4% Zustimmung. Worauf sich das bezieht oder was die Quelle ist, das ist meines Wissens nicht geklärt. Es gibt verschiedene Statistiken, die nun genannt werden. Es gibt einerseits Zahlen, die das Vertrauen in Selenskyj messen. Und da hat das Vertrauen eigentlich interessanterweise in den letzten 2 Monaten wieder zugenommen. Also es soll bei 57% liegen. Menschen, die dann wirklich bei Wahlen für ihn stimmen würden, also der Anteil der ist geringer. Mhm. Also Vertrauen heißt, dass man ihm sozusagen als politische Figur Vertrauen schenkt, vor allem auch in dieser Situation, denke ich. Das würde sich nicht unbedingt in Wählerstimmen umsetzen, also auf diesem Niveau, sondern da habe ich verschiedene Statistiken gefunden. Ich habe da jetzt auch nochmal nachgeschaut. Zwischen 16% und 23% würde da die Zustimmungsrate liegen, wenn Wahlen abgehalten würden. Mhm. Ja. Und ja, was mögliche Konkurrenten betrifft, wurde da genannt zum Beispiel Saluzhny, der frühere General, sozusagen Chef der ukrainischen Streitkräfte. Der wäre dann sozusagen an zweiter Stelle oder in laut manchen Statistiken sogar an erster Stelle, würde der bei einer Wahl antreten. Mhm. Generell ist zu sagen, dass man das in der Ukraine eigentlich schon größtenteils so sieht, dass halt in dieser schwierigen Situation Wahlen jetzt nicht unbedingt notwendig sind. Ich habe gerade noch einmal mit der Vize-Parlamentspräsidentin gesprochen, die nicht von Selenskyjs Partei ist, aber ich würde sagen, da herrscht so ein übergreifender Konsens, dass eben solche Wahlen in einer ruhigen, friedlichen Umgebung stattfinden sollen und dass dann sozusagen auch der politische Wettbewerb wieder aufgenommen werden kann. Also es gibt sozusagen sozusagen seit dieser Ausrufung des Kriegsrechts auch ein Abkommen unter den Parteien oder einen Pakt vielleicht kann man das so nennen, dass man so ideologische Gegensätze, auch Kontroversen hintanstellt und sich eher auf die Zusammenarbeit konzentriert, eben auch zum Wohle des Landes. Und natürlich gibt es auch immer wieder Momente, wo das so ein bisschen Risse bekommt oder wo auch Differenzen aufgehen. Wenig verwunderlich, auch angesichts der Zeit von, also der Länge dieses Kriegs von 3 Jahren. Aber ganz allgemein würde ich sagen, dass das schon noch gilt. Und gerade jetzt in dieser Situation, wo die Ukraine sozusagen also ihre Sicherheit am seidenen Faden hängt, wo man auch von dem verbündeten USA solche Signale bekommt, verstärkt das vielleicht sogar noch doch diesen Zusammenhalt und auch sozusagen, wie soll ich sagen, das Festhalten an Selenskyj oder dass man sozusagen hinter ihm steht.
Dass man sich auch nicht von außen reinreden lässt.
Genau, da geht's ja, das ist natürlich so eine Dynamik, dass man das als Einmischung wahrnimmt. Und wie gesagt, ich glaube, von außen wird das oft immer sehr betont, also zugespitzt auf die Person von Volodymyr Zelensky, aber für die Ukrainer geht es um das Überleben ihres Staates und um das Überleben als Nation. Und das steht für sie im Vordergrund.
Werfen wir einen Blick auf das Schlachtfeld sozusagen. Im letzten Jahr hat ja Russland doch auch einige Gebietsgewinne erzielt, fast ein bisschen unter dem Radar der Öffentlichkeit. Wie schätzt man die Lage dort derzeit ein? Was hat sich im letzten Jahr getan?
Ja, Russland ist es gelungen, nach dem Fall von Avdiivka, das war im Februar 24, in diesem Frontabschnitt weiter fortzuschreiten und da doch ein paar Dutzend Kilometer zu machen, was für diesen Krieg sozusagen schon viel ist. Ja, dieser massive Druck, der da auf die ukrainischen Streitkräfte ausgeübt wird, der hält schon an, wobei man sagen muss, dass es in den letzten Wochen eigentlich zu weniger Bewegung gekommen ist. Also es gibt mehrere Brennpunkte entlang dieser sehr langen Frontlinie, einerseits im Norden in dem Abschnitt bei Kupiansk, dann eben im zentralen Frontabschnitt bei den Städten Chassiv Yar und Toretsk und rund um diese belagert oder halb belagerte Stadt Pokrovsk. Das ist eigentlich, sind so sehr unruhige Regionen, wo es ständig zu Angriffen kommt. Aber ich würde sagen, dass sich die Lage zuletzt leicht stabilisiert hat. Es kann sich natürlich auch immer wieder ändern, aber von einem Zusammenbruch der Front kann nicht die Rede sein. Es ist, glaube ich, sehr schwierig. Es ist die russische Übermacht nach wie vor gegeben. Aber zuletzt ist es schon auch wieder gelungen, also einfach die Russen können jetzt auch nicht an allen Punkten der Front gleichzeitig angreifen und sozusagen, sie haben auch nicht die Kraft, da an allen Stellen weiterzukommen. Das muss man auch ganz klar sehen. Parallel dazu dauert natürlich der Luftkrieg an, das heißt Drohnen und Raketen auf ukrainische Städte, das ist Alltag leider. Jetzt auch gerade wieder in der Südukraine, Odessa, Mykolaiv ist in den letzten Tagen zum Beispiel wieder einmal zum Ziel geworden. Da gibt es jetzt Stromausfälle und also natürlich dann auch Heizprobleme in der kalten Jahreszeit. Und jetzt ist es natürlich wirklich kalt in der Ukraine. Ja, und Kursk, das ist vielleicht noch ein extra Thema, das ist das russische Gebiet, das die Ukraine zu einem kleinen Teil besetzt, hält und noch immer hält. Also das ist natürlich, also da hat die Ukraine im Laufe der letzten Monate, also das geschah im Sommer und da gab es sozusagen russische Gegenoffensiven, aber der Ukraine gelingt es da eigentlich beständig einen Teil dieses besetzten Gebietes zu halten.
Das spielt sich alles in der Ost- und Südostukraine ab, also abgesehen von Kursk jetzt. Ne? Wir reden da von den vier Regionen Luhansk, Donetsk, Saporischschja und Kherson.
Genau, ja.
Wenn ich das so richtig auf der Karte... Ja. Kursk ist ja davon getrennt, das ist an einem anderen Fleck im Norden der Ukraine.
Ja, das ist ein bisschen weiter nördlich, genau.
Es wurde viel auch militärstrategisch diskutiert, ob das sinnvoll ist, in Kursk diese Offensive zu machen, weil man ja doch auch logischerweise militärische Kräfte bündelt. Gab es denn in dem Jahr eine Erkenntnis oder wie wird das in der Ukraine gesehen? Ist das sinnvoll oder hätte man sich lieber auf die Front im Osten konzentrieren sollen?
Die Ukraine hat das deswegen gemacht, weil sie sozusagen da Dynamik reinbringen wollte. Wahrscheinlich wollte man auch, also sicher wollte man auch weiterkommen. Das ist ihr da jetzt also nicht gelungen. Es sind sozusagen keine großen Städte erreicht worden, außer einer, der so hat Bezirkshauptstadt Suja. Ja, also ich glaube, die Entscheidung ist deswegen gefallen, weil man, also man hat es sich erhofft, dass Russland dann genötigt sein würde, Verbände von der Front im Donbass dorthin zu bringen. Das ist in kleinerem Ausmaß, ist das schon gesehen, aber sicher nicht so in dem Ausmaß, wie man sich das erhofft hat, weil der Druck im Donbass ist da, also weiter sozusagen hat fortgedauert. Stattdessen hat man Soldaten aus Nordkorea hingeschickt und versuchte sich so zu behelfen, war aber jetzt auch kein Erfolg für Putin. Ja. Also Putin hat ja schon versprochen, dass das der russischen Armee gelingen würde, das zurückzuerobern, aber das ist jetzt nicht in Sicht.
Bevor die ganzen diplomatischen Verwerfungen jetzt kamen oder sagen wir mal vor Trumps Amtsantritt, waren die großen Themen eigentlich immer Personalmangel beim Militär in der Ukraine und Munitionsmangel. Hat sich da was getan oder schleppt sich das auf niedrigem Niveau dahin?
Also Personalmangel vor allem ist noch immer ein Thema. Die Mobilisierung hat nicht die, oder auch die Veränderungen im Mobilisierungsgesetz, so muss ich es sagen, haben jetzt nicht zu den so Personal Vorräten geführt, die man sich da erhofft hat. Also das ist sicher nach wie vor ein Thema, aber man muss auch sagen, dass das nach wie vor auch weitergeht. Also es kommt wohl schon auch zu Rotation an der Front, aber nicht in dem Maße, wie sich die Soldaten, die jetzt dort schon so lange stehen, auch das wünschen würden. Es gibt natürlich nach 3 Jahren auch nicht mehr so, es sind eigentlich die Personen, die kämpfen wollten, sozusagen schon dort oder nicht mehr dort, wenn sie gefallen oder verwundet wurden. Und natürlich, da gibt es schon gewisse einfach auch Ermüdungserscheinungen und nicht mehr so die Bereitschaft bei vielen, die jetzt noch in ihrem zivilen Leben sind, da jetzt einzuspringen, auch angesichts der natürlich sich verschlechterten Aussichten. Hm. Also das muss man schon auch sagen. Aber es werden auch weiterhin Menschen mobilisiert. Es gibt jetzt eine neue Initiative, glaube ich, für jüngere Männer, die sich freiwillig melden können und dann auch so ihre Einheit wählen können. Damit versucht man die Freiwilligkeit, also Menschen, die freiwillig kämpfen wollen, aber bei der Mobilisierung noch nicht dabei wären, weil die ist erst ab 25, versucht man also so einen sozusagen attraktiven Zugang zu gestalten. Ja, man dreht an verschiedenen Hebeln, würde ich sagen. Was die Munition betrifft, war es, glaube ich, schon schlechter. Also ich denke, es gibt da schon Versorgung an die Front. Das sind einfach laufende Lieferungen, die da kommen. Man muss aber trotz allem sehen, dass einfach die Russen sozusagen personell und eben auch was die Vorräte an Munition und Waffen gehen, überlegen sind. Also es ist auch immer ein ungleicher Kampf. Und deswegen hat die Ukraine ja auch immer betont, dass es sozusagen da auch einen asymmetrischen Kampf führt. Und in diesem Zusammenhang ist ja zum Beispiel diese Aktion da in Kursk zu sehen. Also, dass man versucht, Russland da auch durch Geschick und unerwartet Schritte sozusagen zu schwächen. Oder jetzt auch, was wir sehen da, diese Drohnenanschläge auf Öldepots, auf russischem Boden. Das ist natürlich auch so der Versuch, mit weiterentwickelten Drohnen da Infrastruktur, Kriegsinfrastruktur zu zerstören, damit sozusagen diese Kriegsmaschinerie geschwächt wird.
Sprechen wir vielleicht noch kurz über die Menschen in der Ukraine. Du warst ja doch viele Jahre oft auch in der Ukraine. Wie geht's den Menschen dort? Ich meine, das Leben in Kiew ist ein ganz anderes wahrscheinlich als in Lemberg und wieder ein anderes als in Frontnähe. Das kann man wahrscheinlich nicht über einen Kamm scheren, aber was sind so deine Eindrücke?
Ja, das Leben ist sicher unterschiedlich, je nachdem, wo man ist und wie weit entfernt von der Front man ist. Aber ich würde sagen, doch jeder und jede ist von den Konsequenzen des Krieges betroffen, weil es können auch Drohnen oder Raketen bis nach Lviv, also Lemberg, fliegen. Aber natürlich in Städten in unmittelbarer Frontnähe ist die Bedrohung natürlich viel, viel größer. Und da gibt es einfach die imminente Bedrohung, dass die russischen Streitkräfte weiterrücken und eben die komplette Lebensgrundlage einer Person, einer Familie zerstört wird, dass man fliehen muss, ja, oder auch Schlimmeres, ne? Also von daher sind natürlich auch die Betroffenheit ist ein bisschen unterschiedlich und das spiegelt sich oft auch in der geäußerten Meinung wieder. Also ich habe im Osten schon bemerkt, dass viele Menschen sich wünschen, also dass der Krieg sozusagen schon morgen aufhört und es da tendenziell auch, zu größeren Konzessionen bereit sind, einfach nur um Frieden zu haben, ja, und um die eigene Existenz zu bewahren. Und in anderen Städten, die ein bisschen weiter entfernt liegen, hat man da, glaube ich, auch mehr, ja, Ressourcen und Möglichkeiten, sich das also genauer zu überlegen.
Ja, wenn man weiter weg ist, hat man auch eine andere Sicht der Dinge, auch wenn es das Land selbst betrifft, nicht?
Ja, und auch eine differenzierte Meinung zu haben. Aber generell muss man sagen, also da beziehe ich mich jetzt auch wieder auf Umfragen, dass ja mehr als die Hälfte der Ukrainer schon mittlerweile sagen, wir wollen Frieden haben, aber da geht es eben um einen ausverhandelten, gerechten und auch langfristigen Frieden. Also einen, der auch die Existenz des Landes absichert. Also es hat sicher geschwenkt. Früher bei Umfragen konnte man hören, dass sozusagen ja bis zum Sieg der Ukraine gekämpft werden soll. Dass da war eine Mehrheit sicher dafür, also die Grenzen, also wirklich alle besetzten Territorien wieder zurückzugewinnen. Mittlerweile sieht man, dass das in der derzeitigen Position einfach ja, nicht möglich ist. Und es gibt natürlich auch ja Erschöpfung und Ermüdungserscheinungen. Deswegen gibt es mittlerweile eine Mehrheit für Frieden, für Gespräche, für einen Verhandlungsweg, also eben auch für einen Kompromiss, ja. Aber eben unter der ganz wichtigen Bedingung, dass sozusagen für die Zukunft der Ukraine, für ihre Sicherheit auch Sorge getragen werden muss.
Ja, also nicht um jeden Preis.
Ganz genau, ja, nicht um jeden Preis.
Ich wage noch die Frage nach der Glaskugel, die du mir wahrscheinlich nicht beantworten willst, in einem Jahr. Wie wird das nächste Jahr aussehen? Ich meine, nicht, dass wir jedes der vergangenen 3 Jahre je prognostiziert hätten wahrscheinlich, aber wie glaubst du, wird sich das in den nächsten Monaten entwickeln? Zu einem Verhandlungsschlagabtausch oder wird dieser Krieg eingefroren ohne Deal?
Ja, also 2 Szenarien, ja, Waffenstillstand mit gewissen Sicherheitsgarantien und einer ja, militärischen Absicherung kann durchaus erreicht werden, glaube ich. Das andere Szenario, was ich auch für wahrscheinlich erachte, ist, dass das doch nicht erreicht wird, dass es eben doch nicht so einfach ist, so etwas zu erreichen. Vor allem eine Lösung, mit der alle Seiten leben können. Also man muss ja auch sehen, also die Ukraine muss dem zustimmen. Russland müsste auch geneigt sein, dem zuzustimmen. Das andere Szenario für mich wäre, dass es weitergeht, dass der Krieg einfach weitergeht und man keine Verhandlungslösung findet.
Und wenn die USA keine Militärhilfen schicken würden, wäre das nicht ein massives Ungleichgewicht dann für die Zukunft?
Das wäre es sicher. Die Ukraine hat das in der Vergangenheit auch schon erlebt, als es da aufgrund der Blockade in den US-Institutionen zu einem halben Jahr, also zu keiner Militärhilfe gekommen ist. Man hat das damals überlebt, aber es war auch die Zeit, wo Russland es gelungen ist, die Energieinfrastruktur der Ukraine massiv zu beschädigen. Ein Akt, dessen Folgen man heute noch immer spürt, weil einfach die großen Heizkraftwerke praktisch ausgeschaltet sind. Es würde für die Ukraine sicher sehr, sehr schwierig. Gleichzeitig wäre zu hoffen, dass Europa da mehr einspringt, als es das bisher gemacht hat. Das wäre sicher etwas, worauf sich so die Hoffnung stützen würde. Allein wird es für die Ukraine sehr schwierig werden, da durchzuhalten.
Ich sag vielen Dank für das Gespräch, Jutta.
Danke, gerne.
Und weil sich gerade ständig etwas tut und Trump, Putin, Zelensky und der Westen einander laufend gegenseitig Dinge ausrichten, darf ich auf unsere Ukraine-Themenseite hinweisen. Alle aktuellen Entwicklungen können Sie unter diepresse.com/Ukraine-Krieg nachlesen. Die jüngsten Texte von Jutta Sommerbauer verlinke ich natürlich ebenfalls in den Shownotes. Ja, und unsere Podcasts finden Sie nicht nur bei allen gängigen Anbietern, sondern auch auf YouTube, wo Sie uns abonnieren und kommentieren können. Folgen Sie uns einfach unter Die Presse Podcasts. Das wär's für heute gewesen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören.